Vorfahrt, der Camping-Podcast.
Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Diesmal sitzt auf dem anderen Ende des Computers mir gegenüber ein Mann, den ich schon ein paar Jahre kenne. Der heißt Ulrich Dolde. Die Namensgleichheit mit unserem Verlag, dem Dolde Medienverlag in Stuttgart, von dem aus das Ganze hier passiert, die ist rein zufällig, damit hat er nichts zu tun. Der Uli Dolde ist Selbstausbauer und Buchautor, er ist ein Lebenskünstler und er lebt im Reisemobil. Hallo Uli, grüß dich.
Hallo Klaus-Georg, grüß dich. Schön, dass wir uns mal wiedersehen.
Ja, es ist wahr, es ist lange her. Letztes Mal beim Selbstausbauertreffen in Wietzendorf vor, ich weiß nicht wie viele Jahren.
2011 muss das, glaube ich, gewesen sein.
Also, 9 Jahre her. Uli, ich sehe dich zwar und ich sehe dich in einem Wohnmobil sitzen, aber wo bist du denn gerade?
Wir sind in Kärnten auf unserem Grundstück. Wir haben uns vor 3 Jahren ein Grundstück gekauft und letztes Jahr angefangen, ein Haus zu bauen. Und stehen mit dem Wohnmobil auf dem Grundstück, basteln an unserer Bude. Und werden auch jetzt nach 4 Jahren bald aus dem Wohnmobil mal zwischendurch ausziehen.
Na, schauen wir mal. Was für ein Reisemobil hast du denn?
Ursprünglich hatte ich einen Mercedes 914 Allrad-LKW, einen 9-Tonner, auf 7,5 abgelastet. Und wir haben vor 2 Jahren, 2018, das Fahrgestell gewechselt, habe den 14er gegen den 17er getauscht. Eigentlich das Allergleiche, fast das Gleiche, nur eben mit Turbomaschine. Dementsprechend ein bisschen mehr Dampf, wobei bei 170 PS, bei 7,5, 8 Tonnen ist jetzt auch nicht die Welt. Aber eben auch mit Potenzial für mehr. Also wir haben im Moment ungefähr 200 PS und werden das Ganze wahrscheinlich so auf 240 bis 60 PS steigern. Und das hat halt geht mit dem 914er nicht, das ist ein Saugdiesel. Und mit der Turbomaschine geht das halt.
Also du bist schon der Mann für die großen Dinge. Du kleckerst da nicht, du klotzt dann gleich. Und du lebst seit 4 Jahren im Reisemobil. Du hast gerade gesagt, warum? Ihr baut ein Haus und da ist das praktisch eure Zweitwohnung, die gleich nebenan steht.
Ja.
Aber wie fühlt sich denn so der Alltag auf Rädern an für so eine lange Zeit?
Ja, also ich bin ja selbstständig als Autor und wir arbeiten von zu Hause aus, also sprich aus dem Fahrzeug. Und brauchen im Prinzip nur Internet, um im Prinzip auch unserem Job nachzugehen. Und dementsprechend ist es natürlich eine schöne Freiheit, von unterwegs aus arbeiten zu können. Wobei wir halt in den letzten Jahren auch viel in Deutschland beziehungsweise eben in Österreich waren. Deutschland meist wegen Messen, ne? Abenteuer Allrad, Adventure Southside, auch mal Caravansalon. Und ansonsten versuchen wir natürlich zu reisen, was allerdings jetzt auch schon wieder 1,5 Jahre her ist. Also unsere letzte größere Tour war im Winter 2018/19 Nord- und Westafrika. Wir sind also Tunesien haben wir bereist, Marokko schnell durchquert, Mauretanien bereist, Mali, Senegal, Gambia. Da waren wir 5 Monate unterwegs. Und seitdem sind wir eben jetzt hier in Österreich, wo wir unser Häuschen bauen. Und das ist natürlich ein bisschen größeres Projekt und dementsprechend ja, bindet uns das halt schon hier. Wir würden gern reisen, aber das ist ja jetzt mit Corona auch nochmal eine ganz andere Nummer geworden mit der Reiserei. Also so gesehen nutzen wir die Zeit im Moment bestmöglich, machen was Sinnvolles. Scharren aber mit allen 8 Hufen, Sternchen, so heißt unser Auto, mit 4 und die Edith und ich jeweils 2, dass wir endlich mal wieder loskommen.
Du hast dieses Reisemobil, von dem du gerade gesprochen hast, selbst ausgebaut. Worauf hast du denn dabei geachtet?
Naja, also beim Ausbau davor schon war halt für uns klar, ich bin Wind- und Kitesurfer, ich möchte an möglichst viele schöne, einsame Strände fahren können. Möchte dort Windsurfen, Kitesurfen und auch die Gewissheit haben, dass ich da wieder wegkomme, auch wenn es mal weichsandig wird. Also war quasi Allrad in meinen Traum eingebaut. Wollte eigentlich gar nicht zum Trucker mutieren, aber dadurch, dass ich eben doch relativ viel Equipment habe, was ich mitnehmen muss, will, nämlich mit Wind- und Kitesurf-Equipment, ist es einfach so, da hast du allein schon mal 100 Kilo an Material dabei. Und da ist es eigentlich auch mit dem Wunsch nach, sage ich mal, Autarkie für wenigstens 10 bis 14 Tage, also sprich Wasser, Strom und so weiter, bin ich ganz schnell zur Gewissheit gelangt, dass es wohl ein LKW werden muss, um all diese Wünsche unter einen Hut zu bekommen.
Ja, das Chassis hast du gesagt, hast ja schon dann auch ein größeres gewählt als vorher. Das andere kannte ich ja noch von diesem Selbstausbauertreffen, über das wir vorhin schon gesprochen haben. Jetzt hast du anderes, aber wie sieht denn der Innenraum aus von deinem Fahrzeug?
Ja, ich könnte dir jetzt zeigen, wenn du willst.
Das wär, ist zwar schön, aber für die Podcast-Hörer nutzt das nichts. Vielleicht beschreibst du es einfach kurz, was ihr da eingebaut habt, ja?
Ich muss jetzt in Bildern sprechen.
Ja?
Ja, also wir haben einen Zeppelin-Shelter auf dem LKW drauf gesattelt, also okay. eine Box von der Bundeswehr, haben wir auf den LKW quasi draufgepackt. Die Innenlänge ist sehr überschaubar mit 4,11 Meter. Also sprich, jeder Sprinter, langer Sprinter, ist deutlich länger als unser Ausbau. Die Breite ist mit 2,06 Meter auch recht überschaubar. Also sprich, wir haben eigentlich nicht mehr Platz als in einem klassischen Kastenwagen, nur dass es eben unten drunter ein LKW-Fahrgestell ist, was uns ein bisschen mehr Bodenfreiheit verschafft, größere Räder drauf und damit auch die Geländegängigkeit halt besser ist. Und das muss man sich also so vorstellen, wir haben auf der Beifahrerseite vorne rechts die Eingangstür. Wenn man zur Eingangstür reinkommt, kommt man direkt in unser Bad. Also Bad im Eingang. Wir haben eine Edelstahl-Duschwanne im Eingangsbereich.
Das ist eure Dreckschleuse praktisch.
Das ist quasi so einerseits die Schmutzschleuse. Genau, da kann man also dreckige Schuhe stehen lassen. Wir haben dann eine Schiebetür zum Bad. Das heißt, wenn es draußen kalt und windig ist, kann ich die Schiebetür vorher zumachen und kriege dann halt auch nicht gleich die ganze Wärme aus dem Fahrzeug raus oder die Kälte rein, je nachdem. Wir haben da eben eine Dusche und Toilette und Waschbecken. In diesem Eingangsbereichsbad, wenn man dann reinkommt, geht es rechts nach vorne durch den Durchstieg ins Fahrerhaus. Gegenüber ist die Küche, also gegenüber vom Eingang, sprich auf der rechten Seite den Kühlschrank. Unten drunter 11 Schubladen, 2 Flammen Gasherd mit einer Spüle. Und neben dem Eingang, quasi gegenüber von der Küche, haben wir einen Schrank. Einen dicken, hohen Schrank mit oben Hängeteilen und unten 4 Schubladen für unsere Klamotten. Und dann schließt sich nach hinten an über die gesamte Breite eine Sitzgruppe. Tisch in der Mitte, also wir sitzen jetzt nicht auf der linken und auf der rechten Seite, sondern die Sitzgruppe geht quer über die Breite. Und hinten nach der Sitzgruppe kommt ein 1,50 Meter breites Bett, unter dem wir im Prinzip den kompletten Stauraum haben. Also da sind die Wassertanks verbaut. Unter der Sitzgruppe auf meiner Seite ist die Heizung verbaut und eine Wasserfilteranlage. Und bei der Edith unter der Sitzbank ist noch eine Kühlbox. Und mit der wir auch mal gefrieren können, weil wir haben jetzt gerade einen neuen Kühlschrank eingebaut ohne Eisfach. Deswegen haben wir da so eine bisschen Kombilösung.
Uli, so ein paar Daten vielleicht noch kurz. Wie groß ist der Wassertank? Wie groß ist der Abwassertank? Was für eine Batteriekapazität hast du an Bord?
Der Wassertank sind 3x 100 Liter, also insgesamt 300 Liter Frischwasser und 95 Liter Abwasser in einem zentralen Tank, der im Zwischenraum verbaut ist. Und Batteriekapazität haben wir 360 Ampere Lithium-Ionen-Batterien. Wovon wir 80% nutzen können. Also wir haben eine Batteriekapazität von 290 Ampere nutzbarer Kapazität.
Für die Autarkie noch Solar an Bord?
Ja, natürlich. Ohne das geht's nicht. Wir haben 660 Watt, also WP Solar auf dem Dach. Und nochmal ein mobiles Solarpanel, das wir auch mal in die Sonne legen können, wenn wir im Schatten parken, von nochmal 100 WP. Also wir kommen auf 760 WP. Wenn wir alles ausbreiten, was wir so haben.
Wenn das Fahrzeug jetzt voll beladen ist, ist es ja nicht mehr so ganz leicht, wenn ihr fahrt. Was habt ihr für Verbrauch?
Wir haben jetzt mit dem neuen 17er einen Verbrauch von ungefähr 20 Litern. Beim neuen 14er waren es 2 bis 3 Liter mehr. Was ein bisschen verwundert, aber das liegt einfach daran, dass du bei 140 oder 150 PS halt eigentlich immer voll auf dem Gas stehst. Und jetzt bei den 200 PS, die wir jetzt haben, kann man halt auch mal ein bisschen moderater fahren und muss nicht ganz ausdrehen, die Gänge. Und das merkt man dann schon beim Spritverbrauch. Aber so mit 20 Litern muss man eigentlich rechnen, wenn man mit so einem LKW unterwegs ist. Man könnte es jetzt auch noch mal ein bisschen Vielleicht nochmal um 1 Liter senken, wenn wir jetzt andere Reifen drauf machen würden, also eher Straßenprofil. Wir haben ja Geländereifen drauf, die kosten natürlich ein bisschen Sprit und sind auch lauter. Also da kann man auch noch ein bisschen nach unten das Ganze drehen, aber viel weniger als 18 Liter werden es wohl mit dem LKW kaum.
Wie schwer ist das Fahrzeug, also wenn es beladen ist, und wie viel Zuladung hast du?
Wie viel Zuladung habe ich? Habe ich so noch gar nicht ausgerechnet. Also wenn wir reisefertig sind, liegen wir ungefähr bei 8 Tonnen. Also das heißt, wir sind dann, weil ich ihn ja auf 7,49 Tonnen abgelastet habe, da 500 Kilo drüber. Allerdings muss ich ja auch in Europa nicht mit vollen Tanks spazieren fahren. Wir haben eine Spritkapazität von 500 Litern und eben die 300 Liter Wasserkapazität. Und dementsprechend fahre ich ja nicht mit vollen Sprittanks durch Europa. Ja, und damit kommen wir eigentlich schon relativ nah wieder an die 7,49, wo wir eigentlich hin sollten. Aber es ist, man muss schon sagen, also ein Allrad-LKW in der 7,5-Tonnen-Klasse aufzubauen, ist sehr, sehr schwierig. Man muss wirklich alle Register ziehen, was Leichtbau anbelangt, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite musste man dann auch auf viele Dinge verzichten, was wir zum Teil nicht gemacht haben. Ich habe also einen relativ schweren Heckträger dran, der ist elektrisch absenkbar, da kann ich ein Motorrad mit transportieren, habe da meine Enduro mit drauf, wenn wir unterwegs sind. Und das sind halt Dinge, das sind Scherze, die man sich in den 7,5-Tonnen-Grenzen eigentlich nicht erlauben sollte. Wenn es dann drüber geht, kann man dann natürlich eher aus dem Vollen schöpfen.
Aber warum hast du diese 7,5-Tonnen-Grenze angepeilt? Wegen Führerschein oder?
Also erstmal war es ursprünglich wegen dem Führerschein, dann war es so ein bisschen so ein selbst auferlegtes Limit, wo ich gesagt habe, okay, ich habe ursprünglich so in die 5-Tonnen-Klasse gedacht, ne? So ein Iveco Daily oder sowas, das hätte sicher auch von der Zuladung ausgereicht. Das Problem ist halt einfach, dass die 5-Tonnen-Klasse eigentlich das ideale Reisemobil ist, weil es auch nochmal ein bisschen kleiner sind, die Fahrzeuge, aber das weißt du ja selbst auch, also auf dem Gebrauchtmarkt gibt es da so gut wie gar nichts und wenn, kaum unter 50.000 Euro und dann hat man meistens schon eine Schrottmöhre und deswegen ist so, wie es mir geht, geht es auch sehr vielen Leuten, die dann einfach sagen, okay, kann ich mir nicht leisten, ist im Budget nicht drin, was gibt es denn darüber hinaus und dann driftet man eigentlich in die LKW-Schiene ab und da habe ich dann aber bei mir gesagt, okay, aber bei 7,5 Tonnen muss Schluss sein, weil natürlich auch das Thema mit den ganzen Beschränkungen, die es heutzutage ja immer mehr gibt, wenn man dann über 7,5 Tonnen geht, das wird dann schon zum limitierenden Faktor, zumindest in Europa.
Wenn wir schon über das Geld sprechen, was hat denn dein Fahrzeug für einen Wert?
Also die erste Ausbaustufe, die wir 2008 ausgebaut haben, hatte damals gekostet 60.000 Euro. Ich habe dann in den Jahren danach mit diversen Optimierungsmaßnahmen, wir haben eine Gasanlage nachgerüstet, die Lithium-Ionen-Batterien mit der ganzen Peripherie, eben Ladetechnik und so weiter, locker nochmal 25.000 bis 30.000 Euro reingesteckt. Sprich, wir lagen damals so bei vielleicht 90.000 Euro. Ich hatte auch ein Wertgutachten über 120.000 noch für unser altes Sternchen. Jetzt mit dem neuen Fahrgestell, da haben wir richtig den großen Zirkus gemacht, sprich das Fahrzeug professionell aufbereitet und aufgebaut, also mit zwei Tanks. Ich habe die Druckluftanlage in den Hauptrahmen reinverlegt, um Platz zu bekommen. Also da hat alleine das Fahrgestell, habe ich letztens gerade im Zuge meines Buchs zusammengerechnet, an Materialkosten und das, was ich an Fremdleistungen dazu kaufen musste, runde 60.000 Euro gekostet. Mhm. Also nur das Fahrgestell. Also effektiv hat unser Auto jetzt einen Wert, Wiederbeschaffungswert von schätzungsweise 120.000 bis 140.000 Euro.
Wie bist du denn Selbstausbauer geworden? Wenn du so antwortest und wenn du erzählst, das klingt alles sehr profund und sehr fundiert, dein Wissen. Welchen beruflichen Hintergrund bringst du mit, damit du all diese Sachen machen kannst, von denen du gerade gesprochen hast?
Gar keinen.
Gar keinen.
Ja, ich bin ein Werbefuzzi. oder waren Werbefuzzi, sagen wir es mal so. Ich habe also 20 Jahre lang im Marketing gearbeitet, habe verschiedenste Marketingagenturen aufgebaut und geleitet. Und du weißt selber, wie das ist in der Werbung. Da hast du zum Schrauben überhaupt keine Zeit, genauso wenig wie zum Wohnmobilreisen. Ich bin in der Zeit davor und während des Studiums hatte ich einen VW-Bus, ich hatte einen alten Hanomag-Bus, bin ein bisschen Motorradrennen gefahren. Das zwingt auch zum Schrauben. Immer dann, wenn man so ein Ding wegschmeißt, muss man es halt auseinanderschrauben und wieder zusammenbauen. Das kommt allenthalben mal vor. Und so habe ich früher ein bisschen an Mofa, Moped, Motorrad, Autos geschraubt, habe das dann aber nach dem Studium völlig, ich sag mal, zu den Akten gelegt, einfach zeitlich bedingt. Und habe dann mich 20 Jahre lang um meinen Job gekümmert und in die Werbung. Und als ich da den Hut an den Nagel gehängt habe, habe ich mich halt meines Traums wieder besonnen, dass ich ja eigentlich gerne Wind- und Kitesurfen würde und mit einem Fahrzeug um die Kugel fahren. Und so sind wir dann quasi wieder zurück zum Wohnmobil gekommen. Oder ich hängt auch mit einer neuen Partnerin zusammen. Die Edith ist von der ganzen Geschichte begeistert. Meine Ex-Frau war es nicht so ganz. Und als ich ihr die Frage gestellt habe, was hältst du davon, wenn wir uns ein Womo kaufen und um die Kugel fahren, war sie hellauf begeistert und ich habe da gar nicht mit gerechnet. Und dann habe ich festgestellt, oh, jetzt muss ich aber irgendwie mal Nägel mit Köpfen machen. Ne? Mhm. Und so sind wir dann quasi zum Thema wieder Wohnmobil gekommen. Und danach eben durch die Hobbys und so weiter war dann relativ schnell klar, okay, es muss ein LKW werden, dass der Allrad haben muss, war auch klar. Und so sind wir in diese Allrad-LKW-Schiene hineingedriftet. Da ich aber, um auf deine Frage jetzt zurückzukommen, keine Ahnung hatte, weder vom LKW noch vom Ausbauen, außer dass ich mal rudimentärst eben irgendwie eine Tischtennisplatte zusammengesägt habe und in meinen Hanomag reingeschraubt, damit man mal 14 Tage nach Jugoslawien fahren kann, habe ich versucht, einfach mein Unwissen mit dem Wissen von Profis zu kompensieren. Ich habe damals im Raum München gelebt, habe 5 Betriebe abgegrast, also Ausbaubetriebe, die klassische Wohnmobils ausbauen, Kastenwagen ausbauen. Habe die gefragt, ob ich bei denen in der Halle stehen könnte. Es war nämlich auch noch gerade Winter zu der Zeit. Und mein Fahrzeug ausbauen unter deren Anleitung. Und ich würde auch alle Teile bei denen kaufen, wenn der Preis halbwegs stimmt. Und da haben mich halt 4 für bekloppt erklärt und gefragt, ob ich noch ganz dicht bin. Weil ich könnte mir einen Finger abschneiden oder das Werkzeug kaputt machen oder sie beklauen oder was auch immer. Und die 5. Firma hat mich fast schon mit offenen Armen empfangen und hat gesagt, meine super Idee, klasse, mach mal. Die Firma Intercamp in Vaterstetten, die sind heute in Anzing bei München.
Jetzt muss ich einmal ganz kurz zwischendurch fragen, weil du hast jetzt so viel erzählt von deinem Leben und von langen Zeiträumen. Wie alt bist denn du jetzt eigentlich?
Puh, ich werde bald 58.
Ja,
ist schon, ne? ein paar Länze auf dem Buckel. Ne?
Naja, aber weißt du, dafür, dass du gerade gesagt hast, du hast eigentlich gar keine Ahnung gehabt, dann hast du angefangen, was auszubauen, ein Fahrzeug auszubauen. Steht oder stand oder steht immer noch bei diesem Ausbauen für dich im Vordergrund das Reisen oder der Ausbau selber oder das Wohnen oder worum geht's dir eigentlich?
Ja, eigentlich habe ich das Ziel verfehlt, ne? Wird, glaube ich, jetzt die Edith sagen. Sie kratzt sich gerade am Hals. Weil eigentlich stand ja schon das Reisen im Vordergrund. Und es ist halt auf der einen Seite ein Projekt geworden, was quasi eine never-ending Story ist. Und wir sind ja auch viel gereist. Wir haben in den letzten Jahren kumuliert über ein Jahr in Marokko verbracht. Also mehrere Winter, immer 3-4 Monate in Marokko. Unsere erste Reise waren 8 Monate durch Südeuropa, Marokko, Westsahara. Also wir leben diesen Reisetraum schon, aber jetzt für unser Gefühl, für unseren Geschmack viel zu wenig, ne? Liegt jetzt natürlich auch daran, dass ich quasi mit dem Ausbau des Fahrzeugs einen neuen Traum geboren habe. Nämlich, ich habe da während des letzten 14 Tage des Ausbaus gesagt, das nächste, was ich mache, ich baue mir meine eigene Hütte. Mhm. Also in dem Bewusstsein, du hast jetzt auf 8 Quadratmeter Gas, Wasser, Strom, Heizung, Möbelbau, alles gemacht. Ist ja wie ein kleines Haus, also kann man sich auch ein Haus bauen. Und das machen wir jetzt halt auch gerade mit dem sportlichen Ziel, das Ganze für 100.000 Euro hinzukriegen, was auch gelingen wird weitgehend. Und so gesehen kommen wir halt jetzt nicht ganz so zum Reisen, wie wir das gerne hätten. Aber ich sag mal jetzt gerade mit der Corona-Situation, denke ich mal, war das auch ein gutes Timing, weil wir würden jetzt irgendwo in Afrika stehen, rumhängen, wären von irgendwelchen Lockdowns betroffen. Das geht auch alles. Wir haben genug Freunde, die im Moment irgendwo unterwegs sind in Südamerika oder in Namibia. Das geht auch alles, aber ich denke mal, so der pure Reisefun ist das dann halt auch nicht, weil dort dann mit solchen Einschränkungen noch leben zu müssen, ist halt auch blöd, ne?
Parallel zu dem, dass du das Fahrzeug ausgebaut hast und jetzt auch noch ein Haus baust, wie du gerade erzählt hast, hast du ein Buch geschrieben. Das heißt Wohnmobil-Selbstausbau, 1000 Tipps und Tricks für alle Wohnmobil-Selbstausbauer.
Yep.
Dieses Buch hast du schon mehrfach überarbeitet und aktualisiert und so. Zum einen, wer sind deine Leser und zum anderen, was steht drin? Was erwartet diese Leser?
Ja, also meine Leser sind im Prinzip Leute, die genauso wie ich den Traum haben vom Reisen und vielleicht nicht das Geld oder nicht bereit sind, für ein Fahrzeug jetzt, ich sag mal, 150.000, 200.000 Euro auf den Tisch zu legen. Ist ja auch so, wenn man einen Reisetraum hat, dann kostet der ja auch Geld. Und die meisten Leute können ja Arbeiten und Reisen nicht miteinander verbinden. Das heißt, die müssen im Prinzip das Geld sparen, um dann reisen zu können. Das ist, sage ich mal, wenn man will, recht überschaubar, weil du brauchst im Monat zum Reisen ungefähr 1.000 bis 1.500 Euro. Das heißt, mit 12.000 bis 15.000 Euro kannst du eigentlich ein Jahr reisen. Trotzdem ist es halt so, dass bei uns ist es halt so geworden, dass ich halt immer wieder neue Projekte quasi mir ans Bein binde. Sprich einerseits das Buch schreiben, das haben wir auch schon mal von unterwegs aus probiert, war nicht so toll, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir ein neues Buch machen, dann wollen wir zu Hause sein. Dieses Zuhause-Sein ist auch so ein Thema. Wir hatten mal ein Haus gemietet und wenn du dann unterwegs bist und du musst über den ganzen Winter Miete zahlen, hatten wir auch keine Lust. Deswegen haben wir gesagt, bauen wir ein eigenes Haus, dann können wir das abschließen, fahren weg, haben jetzt nicht diese großen Kosten an der Backe. Und ja, bei mir wird jetzt halt da auch wieder ein Projekt draus, weil ich schreibe jetzt natürlich über den Hausbau auch ein Buch. Ne?
Ja, ist klar. War nicht anders zu erwarten, ja.
Ja, es ist halt so, ich versuche mir meine Träume zu verwirklichen. Das habe ich schon mit 18, 19 gemacht. Da habe ich vom Motorradrennen fahren geträumt, danach vom Windsurfen und Windsurf-Reiseveranstalter. Ich war zwischendurch auch Reiseveranstalter für Windsurf-Reisen. Und so war mein Traum für ein Allrad-Wohnmobil. Den habe ich geboren und für mich dann gesagt, das setze ich um. Und das ist auch, sage ich mal, vielleicht die Botschaft an alle, die davon träumen. Wenn dein Traum und dein Wunsch groß genug ist, dann schaffst du es. Weil dann wirst du die Umstände dir so zusammenbiegen und kreativ genug sein, um dir Umstände zu schaffen, sodass du das schaffst, auch wenn du von, was weiß ich, Elektrik oder Gas oder Wasser auch immer, keine Ahnung hast.
Ja, dabei kommt ja nur dein Buch ins Spiel, denn da ist ja alles ganz haarklein und dezidiert beschrieben, wie man ein Fahrzeug baut. Aber mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, kann sich ein Selbstausbauer mit dieser Anleitung, also mit deinem Buch, sein Fahrzeug ausbauen? Schafft er das?
Ja, kann ich wirklich sagen, weil es fahren von unserem Sternchen auch ein paar Klone rum. Also sprich Leute, die wirklich, was ja nie mein Ziel war, die tatsächlich unsere Karre 1:1 nachgebaut haben. Das okay. Gipfelt dann immer darin, dass ich Bilder von den Leuten geschickt kriege. Ne? Ich zeige die dann der Edith und die sagt, naja, was soll's? Klar, kenne ich schon. Ne? Dann sage ich, na, kennst du nicht, das ist fremdes Fahrzeug. Und die sagt, was? Ja, das sieht aus wie bei uns. Ne? Also es geht. Ich habe das Buch so aufgebaut, dass im Prinzip analog zum Ausbau unseres Fahrzeugs. Das heißt, du kannst dich vom ersten bis zum letzten Kapitel quasi so durchhangeln und kriegst auch das scheibchenweise präsentiert, was zu tun ist. Idealerweise sollte man es natürlich einmal am Stück gelesen haben, bevor man sich da dran wagt. Und man muss auch sagen, es gibt auch Leute, die haben mein Buch gelesen und sagen, vielen Dank, dass du es geschrieben hast. Ich habe jetzt erkannt, das ist mir eine Nummer zu groß.
Aber ist es denn so, dass ich mit diesem Fahrzeug gleich einen LKW ausbauen, mit dem Buch gleich einen LKW ausbauen muss? Oder kann ich auch hergehen und meinen VW-Bus ausbauen oder mein Reisemobil, was ich habe, optimieren zum Beispiel? Gibt es solche Tipps darin auch?
Ja, natürlich. Als erstens mal haben wir ja selber auch sehr, sehr viel optimiert. Das zweite ist, es ist deinen Komponenten ziemlich egal, ob die in einen Shelter geschraubt werden, in einen Sprinter, in einen VW-Bus oder in einen Dacia Duster mit einem Dachzelt drauf. Letztendlich geht es darum, wie funktioniert das Zusammenspiel der Komponenten. Jetzt bei gerade mal, sagen wir mal Strom, ne, mit wie viel Strom kriege ich rein über Solarzellen, über einen Ladewandler, über Landsteckdose, wie oft werde ich an der Landsteckdose hängen. All diese Themen, das ist ja der Kern des Buchs, betrifft im Prinzip alle Wohnmobile. Der normale Reisemobilkäufer, auch der, der vielleicht heute jetzt, sind ja nicht wenige, die es neu anfangen, wird sich erstmal wahrscheinlich ein Mobil von der Stange kaufen, wird seine ersten Reisen damit machen und dann wahrscheinlich sehr verblüfft feststellen, dass dann noch nicht so alles wirklich hundertprozentig so ist, wie er sich das vorstellt. Na, entweder zu wenig Batteriekapazität, das ist ja der Klassiker, weil die Dinger sind halt schwer und teuer. Dann Stromgeneration über wie auch immer, meistens über Solar, hat ja auch wieder eine Gewichtskomponente. All das wird er feststellen, oh, das reicht mir wahrscheinlich nicht aus, es sei denn, er steht tatsächlich wirklich nur auf dem Campingplatz, dann kann das durchaus ausreichen. Und dann fängt er an zu optimieren und versuchen, sein Fahrzeug auf seine Bedürfnisse hin abzustimmen. Und nichts anderes haben wir auch gemacht. Dadurch, dass ich so lange aus dem Camping quasi raus war, habe ich auch mit einer Solaranlage gestartet mit 200 WP auf dem Dach, ne? Und musste natürlich sehr schnell feststellen, dass das in keinster Weise ausreicht. So, und dann haben wir halt immer wieder nachgerüstet und nachoptimiert und ein Solarpanel nach dem anderen mit draufgepackt oder über andere Wege versucht, mehr Strom zu generieren, sprich leistungsfähigere Ladewandler. Und das sind ja alles diese Stellschrauben, an denen man drehen kann, ganz egal, was für ein Fahrzeug das man hat, um eben seine Bedürfnisse besser in dem Fahrzeug dann abzubilden.
Das heißt, es gehört schon eine gewisse Tüftelei auch dazu, ein bisschen Geduld auch und auch die Lust, ja, das Ganze eben einfach mal auszuprobieren. Du bietest außer diesem Buch, du bietest außer diesem Buch auch Webinare an, also das sind Online-Seminare. Was vermittelst du denn darin?
Naja, die Webinare sind eigentlich so entstanden, dass meine Leser oder die es werden wollen, hat ja jeder 12.000 Fragen irgendwie direkt mit sich rum. Angefangen mit, was für ein Fahrzeug soll ich mir kaufen oder was für ein Aufbau oder wie kann ich, was weiß ich, meine Solarkapazität aufstocken oder überhaupt mehr Strom generieren im Fahrzeug. Und da haben mich natürlich, je länger das es mein Buch gab und je mehr Leute das gelesen hatten, immer mehr Leute quasi auch gelöchert mit ihren Fragen. Und wenn du dann irgendwann am Tag 8 bis 10 Mails kriegst mit irgendwelchen Fragen, wo du für jede irgendwie eine Viertelstunde brauchst, dann merkst du plötzlich, das funktioniert so nicht mehr. Und deswegen bin ich dann 2011 schon auf die Idee gekommen, Webinare zu machen. Sprich, es gibt zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Spätjahr, jeweils zwei Webinare, nämlich einmal eins für Selbstausbauer und eines für die Optimierer. Das ist zum Thema, wer liest mein Buch, also durchaus auch Optimierer, die jetzt nur ganz gezielt an irgendeiner Stellschraube drehen wollen am Fahrzeug. Wobei die Stellschrauben, das hört ja nie auf, ne? Das ist ja wie ein Haus, wie ein Fass ohne Boden. Wenn du ambitioniert reist mit dem Wohnmobil, dann hast du immer irgendwelche Themen. Und entweder sind es Reparaturthemen, dass dir irgendwo das Wasser reinläuft oder dass du, sich irgendwelche Dinge lösen im Fahrzeug, beim Möbelbau. Oder dass du halt einfach andere Anforderungen hast. Du reist vielleicht am Anfang, bist nur auf Campingplätzen, irgendwann geht dir das auf den Geist, willst auch mal ein bisschen freistehen und dann kommen dann die Anforderungen eben an die Technik. Und das alles habe ich ja selbst auch erlebt, habe das dann auch eben nicht nur meinen Ausbau, sondern auch die ganzen Optimierungsthemen in meinem Buch verarbeitet. Und damit finden auch, sage ich mal, Leute, die jetzt nur, in Anführungszeichen, nur etwas optimieren wollen, finden die ihre Themen darin auch.
Da wir in Reisemobil international diese Webinare regelmäßig ankündigen, weiß ich, dass es nichts kostet, daran teilzunehmen.
Ja.
Trotzdem, wie komme ich da rein? Also welche Webseite muss ich da anwählen? Wie funktioniert das Ganze?
Ja, also anmelden tut man sich auf meiner Homepage wohnmobil-selbstausbau.com/Webinare. Und der Teilnehmer muss sich halt registrieren, kriegt dann von uns 24 Stunden vorher die Zugangsdaten, wählt sich eine Viertelstunde vorher ein und sieht dann quasi auf, um jetzt auch mal so ein Webinar zu beschreiben, sieht dann quasi auf dem Bildschirm, was ich erzähle. In der Regel läuft es so ab, beim Selbstausbauer-Webinar führe ich in einer halben, dreiviertel Stunde mal einmal komplett durch unseren Ausbau durch, sodass man auch mal so einen Einblick bekommt, auf was lasse ich mich denn da ein, wenn ich meine Karre selbst ausbauen will. Ja, und danach ist Feuer frei für die Fragen und dann fragen die Leute eben via Chat. Die Edith liest mir die Fragen vor, die sortiert es auch so ein bisschen thematisch durch. Wir nehmen immer 2, 3, 4 Fragen aus einem Themenbereich und wechseln dann zum nächsten, damit es nicht zu eintönig wird und hangeln uns dann so durch diese ganzen Gewerke beim Wohnmobilausbau. Das geht auch schon bei Grundrissfragen los, ne, wo die Leute halt ganz konkret auch vielleicht einmal einen Grundriss haben oder mir den vorher zuschicken und dann können wir den auch mal auf den Bildschirm werfen, damit jeder mit drauf gucken kann. Beziehungsweise ich gehe halt anhand meines Grundrissplanungstools auch durch verschiedene Grundrisse durch und erzähle über Vor- und Nachteile. Und so können wir die Leute Fragen stellen, ich beantworte die live und dann gehen wir zur nächsten Frage über. Und das ist eigentlich geplant für 1,5 Stunden und meistens dauert es 4. Ja, also die nächsten Webinare finden statt am 23. und 24. November. Montag, Dienstagabend, montags das Selbstausbauer-Webinar, Dienstag das Optimierer-Webinar. Und natürlich, klar, ich habe gerade ein neues Buch gemacht. Das geht diese Woche in Druck, wird Ende November verfügbar sein und hat 600 Seiten geballte Ladung, wie man Wohnmobile ausbaut und optimiert.
Klingt sehr spannend, klingt sehr interessant. Und ich bin froh, Uli, dass wir beide mal wieder gesprochen haben. Es haben sich wieder viele neue Aspekte ergeben. Herzlichen Dank, dass du dabei warst bei Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri.
Wunderbar. Auch dir vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.